In unserem digitalen Zeitalter gibt es ja im Grunde nichts, was wir nicht tracken können. Und gerade so im Bereich der Gesundheit, der Ernährung und natürlich der Fitness sind die kleinen digitalen Helferlein sehr beliebt bei den Menschen. Die Frage ist aber, Alex, und darum geht es heute, was macht eigentlich wirklich Sinn und welche Funktionen können uns denn tatsächlich unterstützen, unser Leben ein bisschen besser, geschmeidiger und im besten Fall gesünder zu führen? Echt ein spannendes Thema. Ich bin da sehr gespannt auf deine Einschätzung.
Ja, Thorsten, ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwelche Apps auf dem Handy, die irgendwas mit Fitness, Gesundheit, Ernährung oder im Thema in dieser Richtung zu tun haben. Und ich glaube, da ist es total spannend, mal drüber zu reden, welche machen Sinn, welche machen keinen Sinn, welche brauche ich wirklich, welche sind vielleicht auch ein bisschen Quatsch. Und welche können mir vielleicht auch wirklich helfen, mein Ziel zu erreichen? Denn das soll es ja letztendlich sein, das kleine Tool, was meine Ziele auch wirklich hilft dabei, sie in die Tat umzusetzen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nicolai.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe gerade mal mein Handy in die Hand genommen und schau mal so über meine Apps, Alex. Ich glaube, mir geht es da wie ganz vielen Menschen. Also irgendwann hat man so das Gefühl, boah, geniale App, die muss ich mal testen. Ich will wissen, wie viele Schritte ich so mache. Und irgendwann merke ich, ich nutze das Ding überhaupt nicht und dann lösche ich das wieder. Von daher bin ich so gespannt auf die heutige Folge, was letztendlich an Apps auf meinem Handy bleibt oder was ich vielleicht sogar neu drauflade.
Was hast du denn jetzt aktuell alles drauf an, sagen wir mal so, Fitness, Ernährung, Gesundheits-Apps, was hast du denn alles drauf?
Also ich habe ein iPhone und da ist ja per se schon mal diese iPhone-eigene Health-App, wo man ja Schritte, Schlaf etc. alles Mögliche tracken kann, auch in Verbindung mit der Watch, also mit der Smartwatch kann man ja so ziemlich alles aufzeichnen. Und ich habe sogar einen eigenen Ordner Gesundheit auf meinem Handy. Da ist zum Beispiel die App Doctolib, wo ich Arzttermine mache, finde ich super spannend. Die App meiner Krankenkasse, die Blutspende-App, auch ganz wichtig. Und so fürs persönliche Tracking habe ich dann noch eine Ernährungs-App, die heißt Food, eine Fitness-App und Steps-App, wo ich meine Schritte zählen kann, die allerdings alle mit der Smartphone-eigenen App wieder verknüpft sind. Also im Grunde ist es doppelt und dreifach, aber wenn ich will, bin ich komplett überwacht.
Okay, und was benutzt du davon wirklich? Also wo schaust du regelmäßig rein? Ich sage jetzt einmal am Tag, einmal in der Woche, was auch immer.
Also einmal am Tag schaue ich tatsächlich in diese Health-App rein, weil das ganz praktisch ist. Da kann ich mich zum Beispiel an ein Medikament erinnern lassen, das ich täglich nehme. Da kann ich auch meinen Schlaf kontrollieren, weil ich dann über meine Watch eben auch sehe, wie war meine Tiefschlafphase etc. Die finde ich ganz praktisch. Und dann nutze ich regelmäßig noch die Fitness-App, weil mich einfach interessiert, wie viele Schritte schaffe ich so am Tag.
Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Dann bist du schon mal ein bisschen im Thema in dem Moment. Und welche Apps hast du denn so gar nicht genutzt, die du bisher alle so runtergeladen hast?
Naja, also es ist diese Food-App, die nutze ich eigentlich sehr gerne, weil sie sehr übersichtlich ist und genau aufdröselt, wie viel Kohlenhydrate, Fette, Proteine meine Mahlzeiten so haben, wie viele Kalorien ich so zu mir nehme. Aber ich muss sagen, diese App nutze ich meistens dann, wenn wir beide zusammen was fürs Fernsehen drehe und ich in irgendeinem Ernährungsexperiment stecke. Ich bin dann immer sehr begeistert für den Moment, das App dann aber so ein bisschen ab und ich vergesse es dann auch immer einzutragen, weil es so ein bisschen lästig ist.
Ja, aber du passt eigentlich perfekt in das Profil der Deutschen. Also du bist quasi die Blaupause sozusagen. Man hat nämlich wirklich mehrere Studien gemacht und geschaut, was nutzen denn die Deutschen am meisten und wie viel. Und man hat mal überhaupt geschaut, also man hat Leute befragt, die ein Smartphone besitzen oder eine Smartwatch, was auch immer in dieser Richtung, was sie in den letzten 12 Monaten an Apps genutzt haben. Und 70% der Leute haben gesagt, sie haben eine Schrittzähler-App. 35% haben gesagt, sie tracken ihren Schlaf. Und noch 25% haben gesagt, sie haben auch noch eine App für die Ernährung. Also du hast das grundlegende deutsche Max-Mustermann-Prinzip erfüllt. Ja. Du hast die 3 wichtigsten Apps auf deinem Handy.
Das ist ja lustig, obwohl ich noch nicht meinen deutschen Pass habe, sondern Niederländer bin. Also ich habe mich, naja gut, ich bin ja hier geboren, also von daher. Aber was ich mich ja so grundsätzlich frage, ich habe das ja gerade schon so angeschnitten, Alex, weil ich dann hin und wieder auch wieder Apps lösche, weil ich denke, ich fand die mal geil, aber jetzt nerven die nur noch. Wenn wir uns das ganze Zeug aufs Smartphone laden, egal ob jetzt Android oder ob iOS, Apple, im Endeffekt frage ich mich immer, machen wir uns dadurch nicht noch viel mehr Stress als nötig, wenn wir uns so unter Druck setzen mit diversen Apps?
Ja, es kann wirklich sein. Man hat nämlich auch schon einen sogenannten neuen modernen Begriff dafür, Tracking Fatigue. Also eine Art Erschöpfung durch das ständige Überwachen von Gesundheitsdaten. Und es gab dazu wirklich eine relativ neue Studie, also ist jetzt 2 Jahre alt. Und da haben 45% der Nutzer von Gesundheits-Apps oder generell Tracking-Apps gesagt, dass das regelmäßige Kontrollieren ihrer Gesundheitsdaten zusätzlichen Stress und Druck für sie ausmacht. Bedeutet, 45% haben gesagt, sie empfinden Stress dadurch, dass sie immer regelmäßig die Daten eingeben müssen. 30% hatten das Gefühl, eine Art Zwangsverhalten zu haben. Also ich muss quasi immer gute Resultate produzieren. Also eine Art zum, ja, Gutmenschen gezwungen zu werden sozusagen. Und 25% haben wirklich die App beendet oder hat das Verhalten generell reduziert, weil sie Stressgefühle entwickelt haben, nicht ständig genügend gute Daten abliefern zu können.
Ich frage mich gerade, wie unsere Eltern oder Großeltern überlebt haben, so ohne App. Und die haben ja viel gesünder gelebt nachweislich als wir heutzutage. Es ist ein Phänomen. Aber wenn ich mir zum Beispiel mal diese Ernährungs-App anschaue, also diese Food-App, die ich auch echt gut finde, da kann ich mein Essverhalten ganz genau nachvollziehen. Meine Kalorien, die werden ganz genau gezählt. Aber wenn ich mich da erstmalig anmelde und ein Profil für mich anlege, dann gebe ich ja meine Größe ein, mein Gewicht, also alles das so, was ich so möchte, ob ich Gewicht verlieren möchte, Gewicht konstant halten will, zunehmen möchte, was auch immer. Und anhand dieser Angaben wird mir dann ein Ernährungs- und Bewegungsplan erstellt. Die Frage, wie verlässlich ist denn sowas, wenn so diese digitalen Ziele erstellt werden, kann es nicht sein, dass da vielleicht irgendein Algorithmus mich in eine völlig falsche Richtung lenkt?
Ja, also erstmal ist es wichtig, für klassische Ziele ist das okay. Ne? Ich möchte gern Gewicht zunehmen, ich möchte gern Gewicht abnehmen, ich möchte gern meine Makronährstoffe mal tracken und meine Verteilung von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen wissen. Damit habe ich generell kein Problem. Bei Krankheitsbildern sollte man das nochmal ein bisschen gesondert oder ein bisschen genauer betrachten. Aber das, was man wirklich weiß, man hat ja mehrere Studien dazu auch schon gemacht, inwieweit sich jetzt bezogen auf das Beispiel, was du gerade eben nanntest, die Kalorienbedarfsempfehlungen sich unterschieden haben von dem echten Menschen im Vergleich zu der Empfehlung durch eine App. Und bei über 1000 Menschen hat man das Ganze ausprobiert und die Fehlertoleranz der App lag bei ca. 23%. Also 23% der Kalorien sind sie entweder nach oben oder unten abgewichen im Schnitt von eigentlich dem wirklich durch genau ärztliches Draufschauen ermittelten Kalorienbedarf. Das heißt, da muss man wirklich drauf achten. Und was ja leider auch oft der Fall ist, das wird mittlerweile zum Glück immer besser, ich habe das selber mal spaßeshalber ausprobiert bei einer App. Ich wiege ja so ungefähr 80 Kilo bei knapp 1,80 Meter. Also ich habe das Ganze mal als Wunschgewicht dubioserweise mit absolutem Schwachsinn mal 60 Kilo als Wunschgewicht eingegeben. Und die App hat noch nicht mal mit der Wimper gezuckt und gesagt, du, das wäre keine gesunde Idee, mein Freund. Das solltest du vielleicht lieber nicht machen. Und hat mir wirklich einen Ernährungsplan vorgeschlagen von, ich sag mal, 800 Kalorien am Tag oder sowas. Also was abstrus viel zu wenig ist. Und das wird mittlerweile schon besser, dass solche Apps auch sagen, du, ganz ehrlich, das ist keine gute Idee. Oder ein halbes Kilo pro Woche wäre auch vollkommen okay. Das würde ich dir jetzt nicht vorschlagen, das ist ungesund. Also das wird mittlerweile besser. Das Problem ist aber, wenn ich keine Ahnung von Ernährung habe und dann vielleicht denke, 800 Kalorien wäre eine gute Idee und mich dann wundere, wieso ich nach 2 Tagen tierische Kopfschmerzen habe und den größten Hunger der Welt. Also man muss da schon mit realistischen Gedankengängen rangehen und sich sowas auch ein bisschen genauer angucken.
Und vor allen Dingen so ein bisschen unterstützend sehen die ganze Geschichte, ähnlich wie es mit der KI ist in verschiedenen beruflichen Zweigen, wo man auch sagt, ja, KI ist nützlich, kann einem gute Ideen liefern, aber letztendlich muss man selbst noch entscheiden. Und genauso ist es ja auch mit diesen Ernährungs-Apps. Also man sollte sich mal mit dem Thema Ernährung beschäftigt haben, bevor man sich blind drauf verlässt. Wir werden uns ja gleich auch nochmal so ein paar Positivbeispiele anschauen. Um nochmal so auf die persönliche Schiene gerade zu kommen, Alex, was ich wohl merke, wenn ich jetzt mal hier die App nehme, die Steps-App beispielsweise, die meine Schritte zählt oder mir zeigt, habe ich denn mein Ziel von 7.000 bis 8.000 Schritten pro Tag, was ich mir jetzt mal so gesetzt habe. Ich habe bewusst keine 10.000 genommen, weil ich denke, so kleinen Anfang ist auch gut und ich muss mal wieder mehr laufen. Wenn ich jetzt sehe, ich habe die noch nicht erreicht oder mir fehlen noch 2000, dann bin ich schon motiviert, die noch zu schaffen. Also da muss ich sagen, leisten die Apps ja was Gutes. Also sie geben ja so ein bisschen Motivation gegen den inneren Schweinehund.
Ja, das muss man schon sagen. Es gibt da wirklich eine ganz interessante Meta-Analyse. Also Meta-Analyse bedeutet ja immer, du nimmst ganz viele Studien und nimmst quasi die Summe als Ergebnis aus den Studien und schaust das Ganze an. Die hat 20 Studien zu Fitness- und Gesundheits-Apps genauer untersucht und hat halt geschaut, was das mit den Leuten macht. Und man weiß halt wirklich, dass im Durchschnitt die Nutzer von irgendwelchen Tracking-Apps 27% mehr körperliche Aktivität hatten als vergleichbare Nicht-Nutzer von Tracking-Apps. Also sie waren tendenziell automatisch 27% aktiver. Das ist schon mal ein ganz guter Wert. Weshalb das Ganze extrem kritisiert wurde, weil man gesagt hat, dass die gesteigerte Aktivität bei 42% der Teilnehmer nach 6 Monaten nicht mehr nachweisbar war. Also sagen wir es mal so, knapp die Hälfte der Leute hat nach 6 Monaten in den Sack gehauen und nicht mehr weitergemacht. Das ist halt leider ein großes Problem. Aber das finde ich persönlich kein Problem. Und das ist ein riesengroßes Ding, denn wenn wir nicht bei diesem Thema Motivation sind, Thorsten, jetzt ein kleines Quiz. Wenn wir mal darüber nachdenken, die Deutschen haben ja jedes Jahr, wir wissen ja auch, bald ist wieder, ne? Silvester, der 1.1. kommt, Neujahrsvorsätze, machen wir uns doch nichts vor. Wenn es darum geht und die Deutschen Vorsätze haben, was meinst du, wie viele Prozent der Deutschen hauen ihre Vorsätze nach einem Monat in den Sack? Also beenden das nach einem Monat.
Ich würde mal sagen 70%.
Nee, so schlimm ist es zum Glück noch nicht. Ungefähr 30%.
Ja gut, okay. So. Ach, bin ich fies zu den Deutschen heute.
Ja, genau. Aber gut, das ist auch das, was sie angeben. Ne? Das weiß man leider nicht. Also vielleicht wird da auch ein bisschen gelogen. Aber ungefähr 30%, also fast jeder Dritte sagt, tschüss, gute Vorsätze. Das Lustige ist, oder leider auch nicht lustig, nach 2 Monaten kommen die nächsten 40% dazu. Also, dann sind wir schon bei 70%. Und jetzt kannst du mal raten, wie viele wirklich, also laut eigener Angabe natürlich, am Ende des Jahres ihr gestecktes Ziel erreichen.
Also ich bin ja schon mal ganz froh, dass ich mit den 70% gar nicht so falsch lag. Also auch wenn es dann 2 Monate nach Jahresbeginn ist. Ich glaube, dass tatsächlich nur zwischen 10% und 20% am Jahresende ihr Ziel erreicht haben.
Ja, 8 bis 12 ungefähr. Mhm. Also sagen wir mal grob 10, also jeder Zehnte erreicht überhaupt sein gestecktes Ziel. Welches das auch immer gewesen sein mag. Kann ein größeres Ziel, kleineres Ziel gewesen sein. Aber wirklich nur jedes 10. Ziel wird überhaupt umgesetzt. Und wenn wir jetzt sagen, dass bei der App 42% nach 6 Monaten leider das Ganze beendet haben, hey, 70% würden es sonst nach 2 Monaten machen. Also war das schon mal mindestens doppelt so gut. Also das heißt, die App hat ja dann schon mal wesentlich mehr geschafft. Deshalb würde ich dann sagen, ein Hoch auf eine App, die mich motivieren kann. Und da weiß man auch mittlerweile, dass das wirklich einen signifikanten Unterschied macht im Vergleich zu Leuten, die es halt ohne eine App probieren. Natürlich immer nur der Vergleich, es gibt jetzt noch andere Coaching-Formen, persönliches Coaching, aber jetzt mal nur der Nutzer mit App, ohne App.
Es gibt ja auch immer diese fiesen Erinnerungsfunktionen, ne? Das ist dann das, was ich als nächstes ausstelle und 2 Wochen später kommt dann die ganze App weg, so ungefähr. Also das ist ja auch immer so, hast du schon deine Ziele erreicht? Du kannst es heute noch schaffen, steh mal wieder auf. Also da wirst du irgendwann wahnsinnig. Auf der anderen Seite gehört das natürlich auch so ein bisschen zu diesem Motivationskonzept dazu, oder?
Ja, aber das klingt jetzt gemein, was ich jetzt vielleicht sagen werde. Wenn ihr euch dafür entscheidet, so eine Tracking-App runterzuladen, macht diese Erinnerungen an. Es kommt ja eigentlich immer die Frage, Thorsten, wir sind ja beide iPhone-Jünger, es kommt ja immer die Frage, erlaubst du dieser App, dir Mitteilungen zu schicken, Hinweise, Nachrichten, was auch immer. Macht das sofort an. Das ist mit das Wichtigste. Denn man weiß wirklich, das hat man auch schon ganz genau rausgefunden, wenn eine App dir Nachrichten schicken darf, Erinnerungsfunktionen haben, ist die Wahrscheinlichkeit 47% höher, dass du sie regelmäßig benutzt. Egal wie hardcore es dir auf den Nerven gehen mag, die Wahrscheinlichkeit ist knapp 50% höher, es zu nutzen. Und jetzt kommen noch 2 andere super spannende Aspekte mit rein, denn man hat halt 2 entscheidende Sachen noch zusätzlich rausgefunden, die ich immer, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ich mir nicht vorstellen kann für mich, weil ich täglich Sport mache, ich täglich auf relativ viele Dinge achte, was meine Gesundheit und Ernährung angeht, wäre ja auch traurig, wenn nicht. Aber man hat 2 entscheidende Motivationsaspekte gefunden. Und der erste ist das ganze Social Media Game, also soziale Funktionen, dass in der App angezeigt wird, hey, post jetzt deinen Fortschritt auf Instagram, TikTok, was auch immer. Dass die langfristige Motivation 60% höher ist bei Apps mit sozialen Funktionen, wo ich das irgendwo rumposten kann. Und wenn es in meinem WhatsApp-Status ist, was auch immer. Und Thorsten, ich glaube ganz ehrlich, dafür sind wir beide zu alt. Ein Punkt noch für einen Motivationsanstieg, Gamification. Mhm. Weil nämlich Gamification, also Spielelemente, die mit eingebaut werden. Also was weiß ich, wenn du jetzt heute noch 3000 Schritte machst, kriegst du irgendein Abzeichen oder dann steigst du auf in Level XY, dass das die Leute extrem motiviert. Die Leute geben an, 36% der Nutzer von diesen Apps geben an, dass sie das zusätzlich motivieren würde. Wo ich mir denke, ist mir doch egal, ob mir irgendeine App da den goldenen Apfel verleiht. Aber es scheint ja wirklich zu funktionieren. Deshalb sind das extrem wichtige Funktionen, die mittlerweile mit einhergehen.
Wir haben jetzt eben schon die Ernährungs-App Food sehr gelobt, oder ich habe die gelobt, aber auch, weil ich eigentlich nur mit der App wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, sie sehr oft genutzt habe. Aber es gibt da wirklich auch andere empfehlenswerte Apps, die man so für den Alltag nutzen kann. Was würdest du denn sagen, was macht da Sinn oder was kannst du empfehlen? Man muss es ja nicht überlassen und man braucht ja wirklich nicht für alles eine App, aber was ist so ein gutes Paket, wo du sagst, also da sollte man vielleicht mal schauen, dass man die auf dem Handy hat?
Ja, also erstmal ganz wichtig, wir werden ja von keinem der jeweiligen Hersteller gesponsert. Wir beide sind ja sehr große Freunde von dieser Food-App. Ich habe sie dir irgendwann mal empfohlen, weil sie sehr praktisch ist, weil es nämlich von dieser Food-App auch genauso eine Fitness-App gibt, also von einer Firma. Virtual Gym, können wir ja entspannt drüber reden, ist ja eine kostenlose App, haben wir auch keine Aktien dran. Die ich sehr gut finde, weil sie beides miteinander verknüpft, wo man sehr gut mit Sport machen kann und auch sehr gut auf sehr einfache Art und Weise seine Kalorien und seine Makronährstoffe tracken kann. Das finde ich persönlich sehr, sehr praktisch. Denn die integrierte Gesundheits-App, ob es nun bei Apple der Fall ist, aber mit dem Schrittezählen, ich glaube, das hilft schon vielen Leuten wirklich mal zu sagen, hast du ja vorhin auch erwähnt, Thorsten, ich gehe dann mal nochmal die 1.000, 2.000 Schritte mehr, ich gehe vielleicht nochmal extra um den Block. Und was ich unbedingt den Leuten mit an die Hand geben würde, wären Einkaufs-Apps. Also sowas wie zum Beispiel Codecheck oder Open Food Facts. Das sind so zwei Apps. Wenn man einkaufen geht und dann wirklich nur den Barcode abscannen muss, um dann zu sehen, was da drin ist und die App einem das auch noch erklärt und das dann da in grün, rot und gelb aufleuchtet, ob das nun ein schlaues Lebensmittel ist oder kein gutes Lebensmittel. Ich glaube ganz ehrlich, 10%, 20%, 30% unserer Einkäufe würden wieder im Regal landen und nicht mehr vorne vom Einkaufswagen auf das Band beim Supermarkt kommen. Und ich glaube, das wäre noch so ein Punkt, den ich unbedingt auch mit reinnehmen würde. Mit solchen 3-4 Apps, aber ganz ehrlich, kommt man super gut durch den Alltag. Mehr muss es da nicht wirklich sein.
Den Link zu den Apps, den hinterlegen wir gerne nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Könnt ihr euch da mal anschauen und mal entscheiden oder überlegen, was wird für euren Alltag da Sinn machen. Das ist dann vielleicht nochmal eine ganz gute Hilfe, weil so schnell kann man beim Podcast hören ja nicht immer mit hören. Also von daher schaut da gerne mal nach oder natürlich auch bei unserem Instagram-Feed. Jetzt gibt es ja auch viele Menschen, die bei körperlichen Beschwerden oder bei Erkrankungen anfangen zu googeln und sich da versuchen, eine eigene Diagnose zu holen. Da sagen wir immer, am besten nicht tun, weil da wird erstmal so das Schlimmste angezeigt und viele kriegen ja auch schon den Angstschweiß auf der Stirn. Beim Thema Fitness oder Ernährung sieht es ja manchmal auch so aus, die Leute experimentieren viel hin und her. Und jetzt könnte ja jemand auf die Idee kommen, Mensch, ich möchte abnehmen und zwar so und so viel. Jetzt hole ich mir mal so eine App und lass mich einfach mal so da durchleiten. Ja, da ist jetzt die Frage, machen oder doch erstmal vielleicht ein bisschen länger auf einen Arzttermin warten, um sich eine Basisinformation zu holen?
Also, ich würde sagen, bei gesundheitlichen Problemen nein. Bei rein optischen Problemen ja. Das heißt, wenn du wirklich gesund bist und du möchtest gerne ein bisschen abnehmen und du weißt eigentlich, sofern man das immer wissen kann, dass man im Grundlegenden gesund ist, einfach nur gerne mal ein, zwei ein Stück Kuchen zu viel gegessen hat, dann ist das, glaube ich, eine sehr einfache und gute Alternative, über so eine Food-Tracking-App oder ähnliches zu arbeiten. Habe ich natürlich irgendwelche Formen von Erkrankungen, sollte ich mich dahingehend natürlich erst mit einem Arzt beraten. Aber man hat auch schon mittlerweile relativ viele Umfragen gemacht dazu bei Ernährungsberatern und Ärzten und mittlerweile sagen 85% der Ernährungsberater, der Ärzte, dass sie es gut finden, wenn Leute Apps ergänzend nutzen, weil ihnen die Daten zusätzlich bei der Auswertung helfen. Aber man weiß halt auch, dass sie eine fachliche Beratung oder eine Betreuung natürlich nicht ersetzen können. Das heißt, wie sowas wie Diabetes, ist das ein cooles Tool, wenn ich so ein Tracking-Tool habe, was mir auch nochmal meinen Blutzucker zusätzlich anzeigen kann. Und der Arzt, der dann auch sagt, oh super, ich habe super viele Daten, auf die ich zurückgreifen kann und kann dann vielleicht genauer mich dahingehend einstellen, was die Ernährung angeht oder was eventuell Insulin als Spritze oder ähnliches angeht. Dafür ist es, glaube ich, wirklich gut. Was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde mich erstmal auf, ich sag mal so, weniger ist mehr konzentrieren. Nicht 15 Apps runterladen und dann geht die Reise los, sondern zu sagen, okay, woran möchte ich jetzt gerne arbeiten? Ob das nun meine Kalorienzufuhr ist, ob das meine Schritte sind und damit dann erstmal anfangen und nicht mit 5 Apps parallel rumzuhantieren. Ich glaube, das ist für den Anfänger ein bisschen zu viel. Aber bei einfachen Problemstellungen, die ich quasi im Alltag habe, also was jetzt meine Schritteanzahl angeht oder mein Trinkverhalten. Eine der einfachsten Apps, dass man jedes Mal auf den Button drückt, wenn man 0,2 getrunken hat, am Ende komme ich auf 2 Liter am Tag. Ich glaube, für solche Tools brauche ich kein ärztliches Feedback. Da kann ich auch schon mal selber anfangen, vielleicht eine etwas gesündere Lebensweise an den Tag zu legen.
Das mit dem Trinken ist übrigens super. Die App hatte ich tatsächlich auch mal, nur die hat mich dann zu oft erinnert. Aber ohne Erinnerung macht so eine App halt auch keinen Sinn. Und irgendwann habe ich sie dann gelöscht und habe mir einfach eine Flasche Wasser auf den Schreibtisch gestellt. Und da sehe ich ja auch, wie viel ich noch trinken muss, wenn ich mir 1-2 Flaschen so vornehme während der Arbeit. Es bringt auf jeden Fall eine ganze Menge und das habe ich persönlich ja auch erfahren, weil wir irgendwann mal festgestellt haben bei einem Dreh, Alex, dass ich große Schwierigkeiten habe, täglich auf die empfohlene Menge an Eiweiß zu kommen, die so bei meiner Größe, bei meinem Gewicht von Vorteil wäre. Und dann habe ich eben auch mit einer App geguckt, wie viel nehme ich denn so zu. Und wenn man dann so diese Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß schön aufgelistet sieht und da geht dann so ein Diagramm rund, wo man sieht, okay, 80% habe ich, es fehlt noch ein bisschen. Dafür fand ich das übrigens sehr, sehr praktisch, weil man dadurch wiederum auch eigenes Essverhalten lernen kann. Das heißt, wenn man so eine gewisse Zeit, finde ich jedenfalls, mit so einer App arbeitet, man entwickelt ein immer besseres Gefühl, um irgendwann auch selbst zu wissen, ah ja, jetzt isst du doch noch irgendwo einen griechischen Joghurt und dann passt das.
Ja, definitiv, weil genau dafür ist es ja eigentlich da. Du sollst ja daraus lernen und das ist eigentlich das Wichtigste. Ich möchte nicht, dass einer strikt nach Schema F vorgeht, sondern diese App quasi nimmt, um sich selber zu unterrichten, wie so eine KI, die mir hilft zu lernen. Und genau das ist es ja, wenn ich jetzt so eine Makronährstoffverteilung habe, also meinetwegen die App hat ausgerechnet, Alex, du darfst am Tag, um dein Gewicht zu reduzieren, 2000 Kalorien essen. Und die sagt dann, 50% sollen davon Kohlenhydrate sein, 25% Fett und 25% Eiweiß. Dann ist das super, wenn ich dann diese kleinen Säulen, Thorsten, die kennst du ja auch in dieser Food-App, wenn die dann langsam ansteigen und ich sehe, ah, okay, ich bin bei 30% hiervon, 40% davon, oh Gott, aber ja, fehlen mir noch total viel. Vielleicht sollte ich beim Abend erstmal darauf achten, noch ein bisschen mehr Eiweiß zu essen. Vielleicht habe ich da noch eine ganz schlaue Idee, was ich dazu ergänzen kann. Und ich glaube, dafür ist das gut, dass ich solche relativ einfachen Tracking-Tools nutzen kann, um schon mal ganz viele banale Bereiche abzudecken. Dann würde sich jeder Deutsche mit der richtigen Kalorienanzahl ernähren und einer guten Verteilung der Makronährstoffe, Fett, Kohlenhydrate, Eiweiße, ganz ehrlich, dann wäre uns schon mal super viel geholfen. Und ich glaube, dafür ist das super wichtig. Das ist ein Top-Tool, um etwas für den Alltag zu lernen, weil du dann ja auch mit der Zeit ein gutes Gefühl dafür bekommst. Und wenn das der Moment ist, wo du, was weiß ich, morgens das Croissant isst und dann siehst, ich hätte nicht gedacht, dass ein Croissant 500, 600 Kalorien haben kann. Eieiei, jeden Morgen sollte ich das vielleicht nicht essen, vielleicht nur noch am Wochenende. Ich glaube, dann hast du ja super viel gelernt. Das mag erstmal für die ernährungsaffinen Menschen ja total albern klingen oder jetzt ja sehr simpel, aber so ist es ja letztendlich, weil du ja vielleicht auch was anderes isst, wo du vielleicht gesagt hast, ey, ich dachte, das hat voll viel Eiweiß, hat's ja gar nicht. Ja, okay, muss ich nach was anderem Ausschau halten. Und ich glaube, dafür ist es sehr, sehr hilfreich.
Ich war mal sehr schockiert, wie viel Zucker Kaffeeweiße hat, wo man eigentlich gar nicht von ausgeht, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, hätte ich niemals gedacht. Also man kann schon sehr Lehrreiches aus diesen ganzen App-Geschichten ziehen. Auf das Thema Schlafen würde ich gerne nochmal eingehen, denn ich habe gerade jetzt im Radio gehört, ihr wahrscheinlich auch die Tage, dass mehr als 6 Millionen Deutsche an Schlafproblemen leiden, also nicht durchschlafen können, immer wieder wach werden, morgens aufstehen, das Gefühl haben, nicht wirklich ausgeruht zu sein. Und auch da kann man ja ein bisschen was lernen, wenn man mal über eine gewisse Zeit seinen Schlaf trackt. Das geht am einfachsten über so eine Smartwatch, die am Handgelenk ist, die ja auch guckt, wie ist der Herzschlag, wie sind die Ruhephasen etc. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, die Nacht ist zum Schlafen da und man sollte so nichts Digitales im Zimmer haben. Das Handy weg vom Nachttisch und so. Aber da würde mich mal interessieren, wie sinnvoll findest du das? Also was können diese Apps oder auch die Watches inzwischen, was die Schlafüberwachung angeht?
Ja, das, was man eigentlich dazu weiß, ist, du brauchst Körperkontakt. Also wenn das jetzt so eine Smartwatch ist, kann die ja sehr viel messen. Unter anderem natürlich deinen Herzschlag messen. Aber zum Beispiel auch, Thorsten, kennst du ja mittlerweile als Wert diese HRV, also Herzfrequenzvariabilität. Und das ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Faktor für eine Form von Erholungsgrad des Körpers. Und wenn eine Uhr so etwas natürlich messen kann, hat sie eine relativ genaue Aussagekraft, wirklich über den aktuellen Gesundheitszustand. Und diese Herzfrequenzvariabilität, die so eine Smartwatch mittlerweile messen kann, unterscheidet sich kaum noch von der in einem medizinischen Labor. Das muss man wirklich sagen. Diese Tools sind mittlerweile so genau und so präzise, das ist echt beeindruckend. Aber halt auch nur über solche Tools. Oder es gibt ja zum Beispiel auch solche Ringe, diesen Oura-Ring, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist auch ein ganz interessantes Tool, wo das auch nochmal misst, ähnlich wie eine Smartwatch. Alle Apps, die ich nur so neben mir hinlege, ja, da wird es ein bisschen schwierig, wo ich dann einfach einen Lautsprecher anmache und die probiert es dann über die Umgebung wahrzunehmen. Das ist echt ein bisschen schwer. Also alles, was ich am Handgelenk trage, am Finger trage, das ist mittlerweile super genau. Da kann man auch wirklich eine relativ gute Aussagekraft von haben. Bei allen anderen Dingen, ganz ehrlich, wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das kann schon, klingt jetzt gemein, aber dadurch beeinflusst werden, ob das Fenster offen lässt oder nicht, weil es dann hört mehr Geräusche oder weniger Geräusche. Die mögen dich mehr oder weniger beeinflussen. Da ist ja auch jeder anders sozialisiert. Also das finde ich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube auch, genau das, was du eben gerade schon erwähnt hast, Thorsten, es sorgt extrem für ein, ja, wie nennen wir es mal, eine Form von besserer Wahrnehmung für dieses Thema. Denn wenn du wirklich dich mehr mit diesem Thema Schlaftracking auseinandersetzt, fängst du ja auch an, deinen Alltag zu optimieren. Vielleicht immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen, vielleicht nicht mehr zu spät abends was zu essen. Abends vielleicht dann nicht noch die Packung Chips zu essen, sondern eher was Leichtes zu essen. Und ich glaube, dadurch sorgst du schon automatisch für einen super tollen Effekt, weil du sagst, ich möchte die bestmögliche, ja, Umgebung schaffen für ein gutes Schlafklima, für eine gute Schlafhygiene.
Und man kann ja vor allen Dingen auch den Modus seines Smartphones auf Schlafen stellen. Also die Bluetooth-Verbindung, die bleibt natürlich da. Aber dass man zumindest das WLAN ausstellt und dass man nicht angerufen wird, das kann ja schon helfen. Aber da kann man auch relativ ungestört einfach mal den Schlaf messen. Das habe ich dann auch immer so gemacht und werde es wahrscheinlich demnächst auch nochmal tun. Ich bin da mal gespannt, weil ich in letzter Zeit einfach auch schlechter schlafe. Von daher kommt dieses Thema heute wie gerufen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gab mal diese Apps, die den Schlaf überwacht haben, die sich erstmal nur auf die Geräusche, auf den Lautsprecher verlassen haben. Im Zweifel hat die dann den Nachbarn lauter schnarchen gehört als mich selber. Also da ist der Hautkontakt wichtig in dem Fall. Jetzt gucken wir mal so ein paar Jahre weiter. Also wir sehen ja selber, wie schnell sich alles entwickelt und welche Technologien innerhalb von kürzester Zeit wieder für große Augen sorgen. Wo siehst du denn die Zukunft dieser Apps oder welche Funktionen wird es vielleicht in 10, 15 Jahren geben? Wird es da so eine, ja, totale Revolution nochmal geben? Was meinst du?
Ich glaube, das Stichwort ist da halt einfach auch KI. Sind wir mal ganz ehrlich, das wird der Gamechanger sein in der Zukunft. Also einfachstes Beispiel. Das, was aktuell noch bei den Apps nervt, wird halt dann langfristig ausgemerzt. Also wenn dich jetzt diese App zum Beispiel immer daran erinnert hat bei dir, Thorsten, trinken 15 Uhr, trinken 16 Uhr und du sitzt die ganze Zeit in einer Konferenz oder im Meeting immer mittwochs nachmittags, denkst du, oh, jetzt nervt mich nicht, ich sitze gerade im Meeting, ich kann jetzt nicht rausgehen oder so und mir ein Glas Wasser holen. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Also bestes Beispiel, wenn ich gleich ins Auto steige, 18 Uhr fahre ich zu meinen Fußballjungs. Wenn ich ins Auto steige, sagt mir mein Auto schon per se, fährst du jetzt zum Fußball? Ja oder nein? Dann brauche ich nur noch Ja sagen. Und dann fährt automatisch mein Navi an, weil es schon weiß, dass das die Uhrzeit ist, wo er meistens immer dienstagsabend dorthin fährt. Und das wird die Zukunft sein. Das heißt, die App wird wissen, ah, okay, der hat in seinen Kalender eingetragen, 15 bis 17 Uhr Meeting, da nerve ich ihn jetzt nicht. Oder er weiß seine Ernährungsgewohnheiten an dessen, was du einkaufst. Ich schlage mir jetzt kein Gericht mit Erdnüssen vor, weil er darauf allergisch ist. Oder er mag keine rote Beete. Also das wird wirklich die riesengroße Zukunft sein. Diese KI-gestützte Personalisierung, das wird das nächste Ding sein, dass diese Apps dich im Alltag nicht mehr nerven, immer mehr customized sind, also immer mehr an dich persönlich angepasst werden durch eine KI und es dann wie so eine Art, sagen wir es mal, Smartphone-Begleiter im Alltag wird, der dich dann unterstützt, wenn du es gerne möchtest, immer mehr was für deine Gesundheit zu tun, aber immer weniger dich zu nerven.
Also können wir uns gesund tracken? Diese Frage, glaube ich, die kann man durchaus mit Ja beantworten. Kleine Einschränkung, wenn wir uns nicht komplett auf die digitalen Helferlein verlassen, sondern eben daraus lernen und den gesunden Menschenverstand ein wenig walten lassen. Die wichtigsten Informationen aus unserer heutigen Folge, die gibt's jetzt für euch in unseren 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1, und der ist erstmal wichtig voranzusetzen für mich. Ziele setzen. Das heißt, setzt euch ein klares Ziel, warum ihr eine App runterladet und wofür ihr sie nutzen wollt. Also nicht einfach nur eine Schrittzähler-App und dann mal gucken, was da passiert, sondern die App herunterladen und zu sagen, okay, ich weiß, 10.000 Schritte am Tag sind gut, ich fange an mit 7.000 Schritten in der ersten Woche pro Tag. Das ist mein Ziel. Wenn ich mir keine Ziele setze, machen diese ganzen Apps leider keinen Sinn. Tipp Nummer 2. Fokussiere dich erstmal auf ein Ziel und verfolge dieses. Ich würde mir auch nicht 5 verschiedene Apps runterladen und dann sagen, okay, was könnte ich noch tracken und hier meine Ernährung und dort meine Fitness und dort mein Schrittverhalten und dort noch mein Trinkverhalten. Nein, sagt erstmal, ich fokussiere mich auf 1 bis maximal 2 Dinge. Also ich probiere am Tag 2 Liter Wasser zu trinken und auf 7000 Schritte zu kommen. Dann ladet euch meinetwegen diese beiden Apps runter, die euch dann daran erinnern darf, 10-mal am Tag 0,2 zu trinken und am Tag auf eine gewisse Anzahl von Schritten zu kommen. Aber bitte übertreibt es nicht. Nicht 15 Sachen gleichzeitig runterladen. Wenn ihr ein Trainingsziel habt, was euch in den Nägeln brennt, dann bitte darauf auf 1 bis 2 Apps fokussieren. Mehr nicht, mehr macht euch wirklich nur noch verwirrter. Tipp Nummer 3 ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber ich glaube, es kann vielen helfen. Soziale Funktionen nutzen. Deshalb diese ganzen Apps, die euch anbieten, das Ganze zu posten oder in verschiedene Gruppen mit einzusteigen oder in die WhatsApp-Gruppe zu kommen von dieser jeweiligen App. Natürlich wollen die dort auch ein bisschen was vermarkten und verkaufen, aber es kann wirklich vielen Leuten helfen. Deshalb probiert ruhig mal diese sozialen Funktionen aus. Guckt mal, ob auch gerade andere Leute, die ihr vielleicht aus der Umgebung kennt, mitmachen wollen, auch motiviert sind zu laufen oder vielleicht darum noch den Laufpartner zu finden. Ich glaube, das sind so Funktionen, die oft noch unterschätzt werden, die aber schon für die Zukunft ganz viel helfen können. Tipp Nummer 4. Der nervt jetzt richtig, aber macht's bitte. Ich weiß, dass es funktioniert. Schaltet die Erinnerungsfunktion ein. Wenn die App runtergeladen wird, bitte nicht sagen, nee, ich will keine Mitteilung haben, keine Banner, keine Kennzeichen und keine Töne. Ja, dann werdet ihr diese App auch nicht benutzen. Erlaubt diese App nahezu alles. Erlaubt diese App, dass sie wirklich euch Nachrichten schicken darf, Erinnerungen, Pop-ups, egal was, damit ihr auch wirklich jegliche Funktion dieser App nutzt. Wenn sie euch dann langfristig nervt, kann ich sie immer noch einschränken. Aber erstmal gebt dieser App die Möglichkeit, euch zu helfen, sonst wird das wahrscheinlich nicht nach vorne gehen. Und als letzter Tipp, nochmal ganz wichtig, das Ganze sollte eine Ergänzung sein, kein Ersatz für eine professionelle Betreuung. Das heißt, jegliche App kann mir bei einfachen Dingen helfen, wie dem Trinkverhalten oder wie zum Beispiel Kalorientracking. Aber bei schwerwiegenden Problemen, bei Krankheitsbildern, sollte ich das natürlich mit dem Arzt besprechen, wenn es um gewisse Sachen geht, auf die ich achten muss, wie Diabetes oder ähnliches oder andere Formen der Erkrankung. Dann ist natürlich noch mein ärztlicher Rat wichtig oder das Feedback vom Ernährungsberater, von einem Coach, um da auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass man da nicht alleine an irgendwelchen Sachen probiert herumzudoktern.
Und die große Frage nach dieser Folge, habe ich gelernt oder nicht? Ja, habe ich, Alex. Und ich bin jetzt mal da ganz offen und ehrlich. Ich habe nämlich gerade meine Fitness-App geöffnet, um mal zu gucken, wie viele Schritte habe ich heute so gemacht, weil ich nämlich wirklich die ganze Zeit am Schreibtisch gesessen habe. Die Quizfrage jetzt an dich mal zum Schluss. Was schätzt du? Wie viele Schritte?
Den ganzen Tag am Schreibtisch?
Fast den ganzen Tag am Schreibtisch. Bin zu den Mahlzeiten runtergegangen. Das sind 2 Etagen gewesen. Und bin hin und wieder mal in die Küche geflitzt und habe mir einen Kaffee oder ein Wasser geholt.
Okay. Liegst du noch unter 3000 am Tag heute?
Ja, sehr gut runter. Bitte.
Noch unter 2000? Ich hoffe nicht.
Doch, 732 Schritte.
Nicht deine.
Und weißt du, was ich gleich machen werde? Ich ziehe mir gleich die Laufschuhe an und dann geht's ab, denn die 3000 will ich mindestens noch knacken heute.
Also für unter 1000 muss man seinen Tag schon genau timen und gestalten. Also das ist schon schwierig, unter 1000 zu kommen.
Es ist wirklich schwierig. Du merkst es auch. Also ich merke es auch im Rücken. Der tut nämlich weh. Die Beine kribbeln. Also ich muss wirklich gleich raus. Und dafür finde ich, ist so eine App natürlich super. Sie kann dir zumindest ein richtig schlechtes Gewissen machen.
Sehr gut.
Ja. So, und wir werden in unseren Shownotes nochmal unsere Empfehlungen für wirklich sinnvolle Apps hinterlegen für euch. Da könnt ihr mal reinschauen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Abonniert uns da gerne. Empfiehlt uns auch sehr, sehr gerne weiter, damit die Community noch ein bisschen wächst. Und Instagram hat einfach den großen Vorteil, dass es da zum Beispiel auch in den Highlights bei uns immer mal extra Tipps für euch gibt. Also schaut einfach mal vorbei. Wir würden uns sehr freuen. In diesem Sinne, bleibt schön gesund. Trackt euch nicht zu viel. Macht euch nicht zu verrückt. Aber das Sinnvolle probiert gerne mal aus. Und gebt uns auch da gerne mal ein Feedback. Bis dann.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.